Die Akzeptanz von Behinderung in der Gesellschaft ist das, wofür ich kämpfe. Und da geht es nicht um Charity und es geht nicht um irgendwie Mitleid. Diese Strukturen werden bis heute dominiert von nichtbehinderten Menschen, die in Führungsetagen sitzen und meinen zu wissen, was gut für Behinderte ist.
Dass sie das unbedingt brauchen, in Schonräumen aufzuwachsen und zu leben. Und somit Menschen mit Behinderung auch immer wieder in diese hilflose Opferrolle drängen.
Aus den Augen, aus dem Sinn, damit habe ich nichts zu tun. Anstatt eben die Frage zu stellen, was kann jeder von uns, was können wir alle tun, um Inklusion gelingen zu lassen.
Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
Da sind wir wieder. Ja, endlich neue Folge mit Menschen, der Podcast von Miserior, in dem prominente und ja mindestens genauso wichtig und viel wichtiger interessante Menschen von ihrem sozialen Engagement berichten. Wir leben in bewegten Zeiten. Vieles verändert sich. Vieles muss sich auch verändern. Das macht vielen Menschen Angst. Wie sieht wohl unser zukünftiges Leben aus? Ob Globalisierung, Klimawandel oder das soziale Miteinander weltweit, vor allem auch hierzulande, um den Wandel gerecht mitgestalten zu können, sollten möglichst viele Menschen bei dem sogenannten Change mitgenommen werden. Das einfach mal wieder als ein bisschen vorausgeschickt, um ein bisschen auch zu erklären, warum wir das hier machen. Menschen mitnehmen, dafür sind drei Dinge ja sehr wichtig. Information über die wichtigen Themen, Motivation durch Möglichkeiten der Teilhabe für alle und persönliches Engagement von Menschen, die uns so zeigen, dass es sich lohnt, sich einzusetzen, um Dinge zu verändern. Vorrede Ende. Ich weiß aber, mein heutiger Gast ist in allen drei Disziplinen ein wahrer Meister. Er ist umtriebiger Aufklärer, er ist Aktivist, er ist Fernsehmoderator, Bestsellerautor, Blogger, Bundesverdienstkreuz am Bandeträger und Raoul Krauthausen. Ich grüße dich. Hallihallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wo erreiche ich dich? Müssen wir gleich erklären. Wir sind zusammengeschaltet quasi einmal durch ganz Deutschland.
Also ich bin hier jetzt in Berlin in meinem kleinen Home-Studio beziehungsweise Home-Office und hier ist ein Mikrofon und da bei Mikrofon ist es ein Studio.
Es ist alles nicht mehr nötig. Und du machst ja einen Podcast nach dem anderen. Ich glaube, allein 4 Podcast-Formate, dass du überhaupt noch Zeit für uns hast, Raoul.
Ja, das ist alles eine Frage der Logistik und der Arbeitsaufteilung. Ich mache das sehr gerne, auch ab und zu in anderen Podcasts zu Gast zu sein, solange es nicht überhand nimmt.
Umso mehr danke für deine Zeit. Inklusion ist das, ja, ich sag mal, große Thema dieses Podcasts. Inklusion ist dein Thema. Reale Integration von Menschen mit Behinderung in den Alltag. Wir werden das alles besprechen. Erst einmal, weil viele dich kennen, aber nicht alle kennen. Und weil das hier ja ein Medium ohne Bilder ist. Du bist ein Mensch mit Behinderung. Wie erklärst du Menschen, die dich zum ersten Mal kennenlernen dürfen, deine Behinderung? Oder ist allein schon die Frage übergriffig und eigentlich ein Beweis dafür, dass es mit der Inklusion nicht so weit ist?
Ja, das trifft so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, dass wir Leute abholen müssten. Und da zweifle ich dran. Ich glaube nicht, dass wir Leute abholen müssen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Anspruch hat, abgeholt zu werden. Sondern das Ganze ist eher vielleicht auf Augenhöhe begegnen. Wenn du jetzt wissen willst, was meine Diagnose ist, dann würde ich wahrscheinlich so antworten, dass ich dir das gerne mal bei dem Bier erzähle oder irgendwie nach 3 Tagen, wo wir uns kennengelernt haben, aber nicht als Kennenlernfrage. Weil Fakt ist ja, also du siehst es, ich bin klein, man kann mich googeln, die Diagnose ist auch relativ schnell herausfindbar. Und wenn du mich sehen würdest, dann siehst du, dass ich im Rollstuhl sitze und das muss als Legitimation reichen, dass ich sage, ich bin ein Mensch mit Behinderung. Diagnosen können oft übergriffig sein, sie zu von vornherein zu erzählen oder abzufragen. Das ist vielleicht ungefähr so wie die Sexualpräferenz. Ne? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du homo- oder heterosexuell oder trans, als Kennenlernen, das ist ein bisschen awkward. Aber bei dem Bier würdest du es mir vielleicht erzählen.
Finde ich toll, wie du das erklärst und absolut nachvollziehbar. Du lebst in Berlin-Kreuzberg, sagst von dir, ich bin Berliner, Autor, Moderator, Medienmacher, Botschafter, Inklusionsaktivist. Bedeutet die Reihenfolge etwas?
Nee, das war jetzt Zufall. Vor allem, je mehr man über sich irgendwie so beschreibt, desto unklarer, finde ich, ist es oft auch, was die Person eigentlich ist. Und gerade das letzte Wort, Inklusionsaktivist, ist eigentlich ein Wort der Verzweiflung. Weil was ist es denn? Ne? Also was ist denn ein Inklusionsaktivist? Und sollten wir nicht alle welche sein? Und muss man Aktivist sein, um für Inklusion zu kämpfen? Also es ist eher ein einziges Fragezeichen, was ich eigentlich bin. Aber vielleicht ist das auch genau meine Rolle, dass ich gerne wandle zwischen den Welten, Dinge ausprobiere. Und ich glaube, die Summe könnte schon sein, ich interessiere mich und mache gerne was mit Medien.
Wir werden viel besprechen, also wie viele Chancen Inklusion bietet, wie viel bisher eben auch versäumt wurde, warum Deutschland in den Augen vieler ja auf das falsche System setzt. Und natürlich bringen wir auch dich zusammen mit jemandem von Miserior, denn auch dort hat man sich die Inklusion auf dem Zettel. Jacqueline Sinzig ist da und die erreichen wir jetzt in Aachen. Von wegen überall in Deutschland sind wir verteilt. Hallo Jacqueline.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist in der Afrika-Nahost-Abteilung, also begleitest wie viele andere dort auch dann Projekte in konkreten Ländern, Israel, Palästina, Ägypten, Malawi zum Beispiel. Über alles das könnten wir ausführlich reden, werden wir auch nochmal eigene Podcasts machen. Aber eben einer deiner Schwerpunkte auch die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Du hast dir diesen Schwerpunkt dort, warum, ausgesucht?
Ich habe ihn mir rausgesucht, als es vor 2 Jahren eine Gender- und Diversity-Arbeitsgruppe geben sollte und noch weiterhin gibt. Und bei Gender Diversity gehören Menschen mit Behinderung und Inklusion für mich auch unbedingt mit dazu. Und da ich eine Tochter habe mit Down-Syndrom, ist Inklusion für mich irgendwie auch im Alltag immer präsent. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne mitarbeiten in der Gruppe und schauen, wie setzen wir eigentlich Inklusion bei uns in der Projektarbeit um vor Ort?
Was weißt du über Raoul?
Ich bin ein bisschen Fan von Raoul, ehrlich gesagt. Ich habe letztes Jahr sein Buch gelesen, Wer Inklusion will, findet Wege und wer sie nicht will, findet Ausreden, was ich super treffend finde. Genau, und irgendwie ist das auch ein Buch gewesen, was meinen Vorrat an Löffeln in der Schublade, Raoul weiß, was ich meine, wieder so ein bisschen aufgefüllt hat. Und ja, ab und zu ist es einfach genau das, was wir brauchen, wenn wir an Grenzen stoßen. Und ich finde es einfach toll, dass Raoul das macht und mich darin bestärkt, das auch zu tun in einem etwas kleineren Rahmen.
Oh, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob der Rahmen kleiner ist. Ich meine,
naja,
ihr macht ja außerhalb Deutschlands wahrscheinlich wichtige Arbeit,
ja,
die vielleicht sogar einen großen Impact haben kann.
Vielleicht, mal gucken, genau.
Darf ich fragen, was es mit den Löffeln auf sich hat?
Es gibt die sogenannte Löffeltheorie, dass man sagt, Menschen haben unterschiedlich viele Löffel am Tag, die sie aufbrauchen können. Und irgendwann sind, keine Ahnung, je nachdem, was vielleicht man für eine gesundheitliche Verfassung hat oder psychische Verfassung, mal mehr oder mal weniger aufgefüllt, der Besteckkasten. Und man kann Löffel verbrauchen, keine Ahnung, beim U-Bahn-Fahren gibt es Menschen, die stresst das mehr als andere. Und wenn du dann am Tag deine Löffel aufgebraucht hast, dann brauchst du eine Nacht, um den Besteckkasten wieder zu füllen. Das ist die sogenannte Spoon-Theorie. Also einfach eine Metapher, um zu beschreiben, ich habe einfach keine Kraft mehr oder ich habe noch 3 Löffel, ich habe noch so und so viel Kraft. Und dann gibt es noch die Fork-Theorie. Das ist auch ganz interessant. Das ist quasi die Ergänzung zu den Spoons, also die Gabeln. Und die Gabeln sagen, okay, wenn du jetzt also deinen Löffel aufgebraucht hast und du bist dann über deine Grenzen gegangen, dann benutzt du als nächstes Gabeln und die Gabeln schaden deinem Körper. Du kannst dich damit pieksen und du piekst dich bei jedem Mal. Und das dauert länger in der Regeneration, vielleicht 1 Woche. Und wenn du die Gabeln auch aufgebracht hast, dann kommen die Knives, dann kommen die Messer. Und das sind dann oft Schäden, die man an sich selbst anrichtet, die dann teilweise auch chronisch werden können. Also wenn man die ganze Zeit über seine eigenen Grenzen geht, um irgendwelchen Erwartungen und sei es nur den eigenen zu entsprechen, dann kann das auch nachhaltige und langfristige Schäden haben.
Das darüber zu reden und eben in Form von Löffeln, Gabeln, Messern zu messen, an sich selbst entdecken, kann ein Schritt sein, Probleme zu erkennen und dann ein erster Schritt zur Hilfe?
Vor allem ist es erstmal eine Möglichkeit von Betroffenen zu beschreiben, wie sie sich gerade fühlen. Und das kann natürlich der Anfang sein zu einer Hilfe. Mhm. Selbsterkenntnis ist doch oft der erste Schritt, um etwas zu verbessern.
Sagt man so. Apropos Selbsterkenntnis.
Die Wertschätzung.
Wir werden dich jetzt noch besser kennenlernen, Raoul. Ganz anders erstmal, vielleicht auch nicht. Wir haben auch dir eine lange Liste gegeben mit Werten. Also 3 solltest du dir aussuchen. Werte, die dir wichtig sind, die du vielleicht lebst oder in den Mittelpunkt deines Tuns und Handelns stellst. Du hast dir ausgesucht die Akzeptanz, die Glaubwürdigkeit und die Unabhängigkeit. Warum?
Ja, also dahinter steckt auch viel eigenes Beobachten. Ne? Also die Akzeptanz von Behinderung in der Gesellschaft ist das, wofür ich kämpfe. Und da geht es nicht um Charity und es geht nicht um irgendwie Mitleid, sondern es soll eigentlich darum gehen, dass wir auf Augenhöhe miteinander begegnen. Und alleine das immer wieder sagen zu müssen, zeigt ja, dass wir da noch weit von entfernt sind. Das andere Wort war Glaubwürdigkeit. Ich finde es manchmal schwierig, wenn nicht betroffene Menschen sich zum Thema Inklusion äußern. PolitikerInnen oft, Verantwortliche in Organisationen, die dann meinen zu wissen, was gut ist für die anderen, für die Menschen mit Behinderung. Das ist so, ich meine, das kennen wir aus der Entwicklungszusammenarbeit auch, ne, dass dann die Europäer oder die Wessis kommen und erklären, wie es laufen soll. Das ist natürlich auch von NGO zu NGO unterschiedlich. Aber das ist ja auch ein Problem. Ne? Also das ist ja auch allgemein bekannt und wird ja auch immer wieder diskutiert in den Bereichen. Und das dritte Wort war
Unabhängigkeit.
Genau, dass es halt darum geht, dass wir Menschen mit Behinderungen in die Lage versetzen sollten, selbstbestimmt ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne in Abhängigkeit zu geraten, zu Wohlfahrtsorganisationen oder ihren Assistentinnen oder UnterstützerInnen oder gar vom Staat, der sie in der Regel eher versucht, klein zu halten oder abhängig zu halten von bestimmten Strukturen.
Hm. Da sprichst du schon einige Dinge an, die ich sag mal, ganz, ganz offiziell verbrieft sind. Man sollte ja erstmal meinen, es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, der lernt, dass es ja sogar eine UN-Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen gibt. Die soll, korrigier mich, Inklusion und Gleichberechtigung ermöglichen, fördern und überwachen. Deutschland, das ist doch toll, hat diese Konvention unterschrieben. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Und ist eines von 20 Ländern, die sich dazu verpflichtet haben. 20. Warum nur 20? Das ist doch das Erste, was einem da so ins Auge sticht.
Ja, die USA waren sogar relativ spät dabei im Vergleich zu anderen Ländern. Ich kann dir nicht sagen, warum bestimmte Länder das nicht gemacht haben, aber ich weiß zum Beispiel, dass Bangladesch vor Deutschland unterschrieben hat. Und das kann ja auch Bände sprechen. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was solche Konventionen angeht. Also ja, es ist wichtig, dass man sowas aufschreibt. Deutschland hat aber auch, keine Ahnung, die Kinderrechtskonvention unterschrieben und trotzdem aber noch keine Kinderrechte im Grundgesetz verankert, vernünftig. Auch die Frauenrechtskonvention wurde unterschrieben und trotzdem haben wir immer noch Ungerechtigkeit in Deutschland, was Frauen in Führungspositionen und so weiter angeht. Also nur weil ein Papier geschrieben wurde, heißt es nicht, dass es, sagen wir mal, in die Struktur überführt wurde. Und Papier ist geduldig, wie man so schön sagt. Deswegen sollten wir nicht davon ausgehen, überhaupt, wenn wir von Inklusion sprechen, dass es irgendwie so eine Art Checkliste ist, die man nur abhaken muss. Und dann haben wir das Thema hinter uns. Sondern es ist eben genauso wie Frauenrechte ein Thema, das wir immer wieder weiter streiten, erkämpfen und weiterentwickeln müssen. Ein Vergleich, den ich da immer ganz gerne bemühe. Vor knapp über 100 Jahren durften Frauen in Deutschland nicht wählen. Und dann hat man zum Glück das Frauenwahlrecht eingeführt. Und es hat trotzdem 100 Jahre gedauert, bis die CDU/CSU diskutiert, ob sie in ihren Führungsetagen Frauenquote brauchen. Das heißt, je tiefer wir auch eintauchen in Materien, zum Beispiel Frauenrechte oder zum Beispiel Inklusion, desto mehr Diskriminierung identifizieren wir. Würden Frauen heute immer noch nicht wählen dürfen, dann wäre die Frage, ob die CDU, CSU Frauen in den Führungsetagen gleich besetzt, natürlich irrelevant. Aber du verstehst, was ich meine, ne? Also das ist nicht so, dass wir am Ende alles abhaken können, sondern wir müssen, glaube ich, lernen bei dieser Komplexität, dass es eher mehr Fragen werden als weniger.
Also es ist ein Prozess, der eher noch komplizierter und vielschichtiger wird dann, je mehr man...
Und dann reden wir irgendwann über Intersektionalitäten und überhaupt, ne, dann wird es irgendwann richtig groß, dass man sagt, vielleicht gibt es gar keine Mehrheiten mehr, sondern wir sind alle Individuen und wie muss eine Gesellschaft aussehen, die jedem gerecht wird. Und das wird dann sehr schnell sehr akademisch und philosophisch. Und führt, glaube ich, dann am Ende des Tages dazu, dass die Verantwortlichen dann müde werden und sagen, was sollen wir denn noch alles machen, ihr seid ja nie zufrieden. Oder es wird dann auch so allgemein hypothetisch, dass man auch gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt anfangen kann. Also eine Floskel, die ich zum Beispiel immer höre, ist, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Und das ist so eine Floskel, da nicken immer alle und finden es total super. Es geht so in die Richtung, wir müssen die Leute mitnehmen. Und ich denke, nee, das ist völlig die falsche Frage. Weil durch dieses permanente Reproduzieren dieser Aussagen legitimieren wir vielleicht, dass es Barrieren in den Köpfen geben könnte. Oder eben, dass Menschen mitgenommen werden müssen. Also vielleicht müssen wir Menschen auch gar nicht mitnehmen. Vielleicht müssen sie es einfach auch aushalten.
Ja. Vielleicht ist es auch so, wie du auf deiner Homepage schreibst, auch nicht behinderte Menschen haben ein Recht darauf, mit behinderten Menschen zusammenzuleben. Ein wunderbarer Satz.
Vielleicht wissen die es einfach nur noch gar nicht, genau.
Ja. Wenn man dieser UN-Konvention eines zugute halten möchte, dann vielleicht, du sagst, Papier ist geduldig, gar keine Frage, dass man ein bisschen untersucht und forscht. Und da gibt es diese Monitoring-Stelle mit dem Bericht, eben dem Staatenbericht. Viel Papier, sehr geduldiges Papier. Aber immerhin lesen wir dann sowas. Und jemand, der sich nicht so häufig damit beschäftigt, viel zu selten mit dem Thema, staunt dann auch, nämlich, dass Deutschland ein falsches System attestiert wird und das eben über die letzten 14 Jahre. Was läuft falsch? Was ist falsch an unserem System?
Das ist sogar länger als 14 Jahre. Das ist, würde ich mal sagen, seit der Gründung der Bundesrepublik ein System, das gewachsen ist. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ein System der Fürsorge gebaut, wo die Wohlfahrtsorganisationen Caritas, Diakonie und Co. Sagen wir mal beauftragt wurden vom Staat, aber unabhängig vom Staat, bestimmte Dienstleistungen für BürgerInnen anzubieten. Also zum Beispiel Wohnheime, Förderschulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung und so weiter. Und es war nach dem damaligen Stand wahrscheinlich auch das, was das Beste war. Das ist dann oft irgendwie am Stadtrand, irgendwie in Waldesnähe, wo gute Luft ist. Und man dachte, das ist vielleicht auch wirklich gut, dass die Menschen dort erstmal geschützt und geschont werden vor der Grausamkeit der Welt. Ja? Das Problem ist nur, genau, und dort in diesen Einrichtungen sollten Menschen befähigt werden, selbstständig zu werden, Ausbildung zu machen, Schulabschlüsse zu machen, selbstständig zu wohnen und so weiter. Das Problem ist nur, dass diese Strukturen sich irgendwann verselbstständigt haben zu eigenen Industrien. Das heißt, der Förderkindergarten führte automatisch zur Fördergrundschule, zur Förderschule, zum Berufsbildungswerk, zur Behindertenwerkstatt, zum Behindertenwohnheim. Und das ganze System hat sich quasi selbst befruchtet, ja, und gefüttert. Es funktionierte nur, wenn es ausgelastet ist, also wenn die Kitas voll sind und die Schulen voll. Und es gab gar kein intrinsisches Interesse in dieser Struktur, Menschen zu befähigen, aber an Regelschulen zu gehen, in Regelkindergärten, in Regelausbildung oder an den allgemeinen Arbeitsmarkt zu kommen oder in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Weil es gab ja diese Strukturen, die voll sein mussten. Und diese Strukturen werden bis heute dominiert von nicht behinderten Menschen und entschieden, den Führungsetagen sitzen und meinen zu wissen, was gut für Behinderte ist. Und es gibt sehr wenig Durchlässigkeiten, also sowohl innerhalb dieser Strukturen von Menschen mit Behinderung in Führungspositionen, als auch, und das erst recht, aus diesen Strukturen raus. Und das hat sich bestimmt in Jahrzehnten manifestiert. Und es bot auch immer wieder Argumente für das Regelsystem, also für den allgemeinen Arbeitsmarkt, für Regelschulen und so, zu sagen, oh, aber das ist doch besser, wenn die Behinderten in diese Sondereinrichtung gehen, weil das ist ja besser für sie.
Wir haben es ja und da wird ihnen richtig geholfen.
Genau, aber wenn man sich jetzt aktuelle Studien anschaut, von der Bertelsmann-Stiftung zum Beispiel, die regelmäßig alle 2 Jahre zu dem Schluss kommen, dass die Leistungsabstände von Kindern mit Behinderung an Förderschulen größer werden, je länger sie in diesen Einrichtungen sind zur Mehrheitsgesellschaft. Und dass Kinder mit den gleichen Diagnosen an Regelschulen bessere Schulabschlüsse machen als an Förderschulen. Und das ist jedes Mal neu und das reicht scheinbar aber nicht als Argument gegen Förderschulen, sondern es wird nach wie vor das Mantra erzählt, es sei besser für sie an Förderschulen. Und ich glaube, und das ist jetzt das Harte, glaube ich, was viele Menschen dann verärgert, wenn ich das dann sage, dass es eigentlich darum geht, dass diese Strukturen geschaffen wurden, um die Mehrheitsgesellschaft aus der Verantwortung zu nehmen, sich mit dem Thema Vielfalt auseinanderzusetzen. So nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, damit habe ich nichts zu tun. Anstatt eben die Frage zu stellen, was kann jeder von uns, was können wir alle tun, um Inklusion gelingen zu lassen. Und es muss nicht immer eine sonderpädagogische Fachkraft hinter jedem behinderten Menschen herrennen. Und es ist nicht jeder Mensch mit Behinderung braucht eine Krankenpflegerin, die hinterher rennt. Aber es wird halt quasi damit manifestiert, indem wir immer diese Sondereinrichtung feiern.
Jacqueline hört uns interessiert zu. Als Mutter eines Kindes, 10 Jahre ist deine Tochter. Wie erlebst du dieses System?
Ja, ich erlebe das eigentlich genauso, wie Raul das gerade beschrieben hat. Wir stoßen da oft an Grenzen und oft mit den Argumenten, naja, es gibt ja die Behindertenhilfe. Es gibt doch die Förderschule, da ist dein Kind doch gut aufgehoben. Und zurzeit ist sie auf der Regelgrundschule und da geht's ihr sehr gut. Nur wenn ich jetzt schauen muss, was passiert ab der weiterführenden Schule, dann habe ich in der Städteregion Aachen eine einzige Gesamtschule, die unter den Förderschwerpunkten für gemeinsames Lernen den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung hat. Und das ist ein Unding. Und dann bekomme ich sowas gesagt wie, das ist sehr ungerecht. Da müssen Eltern mal eine Initiative gründen und auf diesen Missstand hinweisen. Und dann frage ich mich, warum muss ich denn eine Initiative gründen? Warum muss ich das denn jetzt als Einzelperson in die Hand nehmen? Wir haben doch die Behindertenrechtskonvention. Wir wollen doch angeblich auf dem Papier inklusive Bildung für alle. Aber in der Realität sieht es halt leider ganz anders aus. Und das ist halt echt ein großer Missstand. Und ich glaube, dass das, was Raul beschrieben hat, diese die Behindertenhilfe, die wir halt haben, letztendlich von der Wiege bis zur Bahre, dass es daran liegt, ne? Dass der Mainstream glaubt, naja, wir haben doch diese Strukturen, das ist doch gut für die Behinderten. Da sind die doch gut aufgehoben und somit Menschen mit Behinderung auch immer wieder in diese hilflose Opferrolle drängen, dass sie das unbedingt brauchen, in Schonräumen irgendwie aufzuwachsen und zu leben. Und ja, ich hoffe, dass in 100 Jahren, wenn wir weiter uns dafür einsetzen und drüber reden und sensibilisieren, dass sich da auch entscheidend was verändert für Menschen mit Behinderung.
Und das Perfide an der ganzen Sache ist, ich meine, wir reden ja hier auch über internationale Geschichten und Politik und Arbeit, dass Deutschland sich weltweit immer so aufführt, als wären sie die Menschenrechtsmoralpolizei. Ne? Also auch in ganz vielen anderen Bereichen. Wir haben zu allem irgendwie eine Meinung und verurteilen Menschen für ihr Handeln und so. Und selber treten wir aber die Rechte behinderter Menschen mit den Füßen und sind in vielen Kategorien auch schlechter als Länder wie Italien oder Spanien, die jetzt weltweit nicht dafür bekannt sind, dass sie ein geiles Bildungssystem haben. Aber trotzdem scheint es da durchlässiger zu sein. Und es ist natürlich sehr, gar nicht so einfach, auch Länder miteinander zu vergleichen. Das kennt ihr wahrscheinlich besser als ich. Aber wenn man den Teilbereich Bildung sich anschaut, da ist Deutschland auf jeden Fall innerhalb Europas eher hinteres Mittelfeld. Und das ist eigentlich eine Schande. Also das darf eigentlich nicht sein, so wie wir uns weltweit verhalten.
Teilbereich, wichtiger Bereich, Bildung. Was ich auch spannend und auch erschreckend fand, eines der großen Probleme im privaten Sektor die Zugänglichkeit von medizinischen Einrichtungen. Also ich glaube, nur 40% der ambulanten Praxen sind mit einem Rollstuhl zugänglich.
Ja, die Zahl ist auch irgendwie ein bisschen, man weiß nicht genau, wie die entstanden ist. Ich würde sogar weniger sagen, weniger als 40%. Das ist ja schon schlimm, ja. Aber man muss halt auch bedenken, dass behinderte Menschen auch nicht nur in medizinischen Einrichtungen unterwegs sind. Ja. Also wir gehen auch gerne ins Kino, ins Theater, in Kneipen und Bars und Arbeitgeber machen auch gerne Jobs, ja. Aber wenn die auch nicht barrierefrei sind, dann rennen wir also am Ende nur noch in Arztpraxen rum. Also da verstehst du, was ich meine.
Es ist einfach ja nur ein Zeichen, du hast natürlich vollkommen recht, ne? Also das ist aber wenn nicht mal Praxen mehrheitlich barrierefrei sind, wie soll es dann im Alltag bei all den anderen Einrichtungen sein, des alltäglichen Lebens?
Ja, Mobilität ist auch ein Thema. Natürlich ist da Deutschland besser als Bangladesch, aber wenn man das vergleicht mit, keine Ahnung, Schweden, nicht unbedingt, oder Kanada oder Japan. Mhm. Natürlich muss man Länder auch immer so vergleichen, wie sie auch wirtschaftlich in der Lage sind. Und deswegen ist der Vergleich mit Bangladesch gerade nicht fair gewesen.
Aber Sie haben vorher unterschrieben, hast du gesagt. Und das wäre, weil wir, wenn wir über international sprechen, ne, wir haben Jacqueline hier von Miserior, eben die Organisation, die mit so vielen Partnerorganisationen im globalen Süden zusammenarbeitet. Wenn du die Situation von Menschen mit Behinderung, ich sag mal, im globalen Süden, das ist natürlich schwierig, weil das ist, der ist so differenziert. Aber wenn du das vergleichst mit der Situation hierzulande, kommst du dann zu dem Schluss, es geht uns ja vielleicht da noch ganz gut, oder ist es wie in vielen anderen Bereichen, das haben wir so oft schon gehört, im anderen Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, dass wir im Gegenteil auch von Ländern im globalen Süden, auch in puncto Inklusion, durchaus was lernen können?
Schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, dass, wenn ich mich jetzt auf Afrika erstmal konzentriere, dass Menschen mit Behinderung dort ja zu der, ja, quasi am stärksten von Armut betroffenen, vulnerablen Gruppe gehören und dass sie einfach aus Überzeugung zu einer stigmatisierten Gruppe gehören, die einfach per se ausgegrenzt wird. Das wird dann als Bestrafung oder als Fluch für die Familie gesehen, wenn man ein Kind mit Behinderung hat. Und dementsprechend folgt dann halt meistens auch der Ausschluss aus dem sozialen Leben. Und das bedingt natürlich, dass ein Kind mit Behinderung aus verschiedenen Gründen, aber eben auch aus diesem Grund nicht zur Schule gehen kann, dementsprechend auch später keinen Beruf haben wird und in dieser Armutsspirale feststeckt. Und dann haben wir natürlich auch noch die medizinische, therapeutische Versorgung, die Ausstattung mit Hilfsmitteln, die ja eine Basis letztendlich ist, damit man teilhaben kann am sozialen Leben, dass da einfach nicht so gut das Ganze funktioniert, finanzierbar ist, wie das hier in Deutschland dann als Grundvoraussetzung möglich ist. Was ich aber sagen würde, ist, dass auch dort die Menschen mit Behinderungen genauso das Bedürfnis haben, gehört zu werden, mit ihrer Expertise aus verschiedensten Bereichen gehört zu werden, an Tischen zu sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden, und dass wir uns da in diesem Punkt in Deutschland nicht unterscheiden von Ländern global gesehen in allen Teilen der Welt, und dass das so ein Ding ist, was wir angehen müssen, was wir uns bewusst machen müssen, dass es nicht darum geht, Menschen mit Behinderung auszustatten mit Hilfsmitteln und damit ist das gut, sondern weiter zu gucken und hinzuhören und zu schauen, was haben Menschen mit Behinderung zu sagen, wenn es um Klimawandel geht, um Bildung, um Arbeit. Denn dass wir zu diesem Punkt kommen.
In Bangladesch hatte ich die Erfahrung gemacht, dass aber zum Beispiel unter anderem Bangladesch deswegen vor Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat, weil sie einfach viel mehr Partizipation auf politischen Ebenen von Behindertenrechtsorganisationen auch von Anfang an gemacht haben und Gesetze jetzt einfach auch geschrieben wurden unter diesem Lichte. Und in Deutschland sitzen halt immer noch SozialpolitikerInnen von der Caritas und Co., die meinen es zu wissen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir hier ein bisschen vergessen, dass in anderen Ländern schon auch darauf geachtet wird, auch in Bangladesch in dem Fall, dass behinderte Menschen von Anfang an beteiligt werden. Und ich war damals für die Christopher-Bind-Mission dort als Botschafter Und so wie du sagst, ne, dass sie auch erstmal so die Grundlagen schaffen müssen, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und in Bangladesch gibt es regelmäßig im Oktober die Flut, und dass viele Menschen mit Behinderungen dann auch ertrinken, beziehungsweise nicht gerettet werden können, und dann teilweise auf Stelzenbetten zurückgelassen werden, in der Hoffnung, dass sie nach 3 Wochen überlebt haben. Und da dann die Christoph-Blind-Mission jetzt zum Beispiel anfängt, Häuser zu bauen, die so einer Flut standhalten können, oder die eben hoch genug sind, dass das Wasser die Wohnung nicht erreicht, oder die Evakuierungsunterkünfte bauen, die barrierefrei sind und auch barrierefrei erreichbar sind, die dann, wenn keine Flut ist, als Schulen funktionieren können. Und das, wenn das natürlich nicht gegeben ist, dann brauchen wir auch nicht über Inklusion in der Bildung zu sprechen, wenn Menschen einfach jedes Jahr sterben. Ich verstehe schon auch, dass man erstmal Grundlagen schaffen muss. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel nicht den Eindruck, dass die im Dorf, in dem wir waren, versteckt wurden.
Es gibt ja immer so viele Baustellen, ne, auf denen die Länder des globalen Südens Hilfe brauchen. Und da gibt es ja auch viele Projekte von vielen Organisationen, auch welche, die eben von Miserior gefördert werden. Wir besprechen das immer wieder. Du hast es eben auch gesagt, die Flut in Bangladesch, also Folgen des Klimawandels, Hunger, natürlich Armut, Rechte von Frauen, von Kindern. Das lässt ja dann befürchten, bei dieser Fülle von Problemen ist eher wenig Zeit, sich auch um Inklusion zu kümmern. Das ist dann der nächste Schritt, sagst du schon, Raoul. Erstmal um die Grundlagen überhaupt eines Miteinanders, eines barrierefreien Lebens. Also ist das Leid von Menschen mit Behinderung dann nochmal potenziert?
Ja, denke ich schon. Aber es gab eine sehr absurde Situation, ne? Also es gibt dann nach dem Schema F werden dann Häuser gebaut, die barrierefrei sind, ne? Nach einem bestimmten Standard. Und das ist auch relativ kostengünstig. Die haben dann so eine Rampe am Eingang und so. Und wir trafen halt eine Frau, die blind ist. Und die bekam eine Rampe. Und das ist halt das, was dann das System als Antwort hat, ne? Aber eine blinde Frau braucht keine Rampe, sondern sie braucht andere Unterstützung. Oder wir trafen eine Frau, die war gehörlos. Und die bekam auch eine Rampe. Und was sie braucht, ist Licht. Damit sie in Gebärdensprache kommunizieren kann mit ihrer Familie. Und wenn es aber keinen Strom gibt in dem Dorf, dann hilft auch eine Rampe nicht. Also und ich glaube, das könnte man lassen können oder unterbinden können, wenn man behinderte Menschen von Anfang an auch vor Ort eingesetzt hätte, um so einen Bedarf überhaupt zu identifizieren, ne? Behinderung heißt nicht automatisch Rampe, sondern kann auch eine Solarpanel auf dem Dach sein für die Lampe. Da funktionieren dann oft so Standards nicht.
Ja. Jacqueline, gibt's ähnliche Projekte, Erlebnisse auch, die du in deiner Arbeit für Miserior kennengelernt hast?
Also ich glaube, dass grundsätzlich, wenn es um Inklusion dann geht oder um Barrierefreiheit, dass es oft um diese Rampe geht, damit, dass man mit Rollstuhl irgendwo reinkommt. Das ist das Erste, was die Menschen im Kopf haben. So ist das, denke ich, auch zum Teil bei Projekten. Aber wir haben schon auch einige Projekte, wo wirklich inklusive Maßnahmen im Vordergrund stehen. Das sind natürlich immer einzelne punktuell Projekte, die wir da fördern, aber wo es eben auch um darum geht, Menschen mit Behinderung über ihre Rechte aufzuklären, dass sie Zugang zu Dienstleistungen bekommen, dass auch Eltern in Gesprächsrunden miteinander vernetzt werden, sich selbst stärken, ihre Kinder dementsprechend stärken können. Na, also das sind schon immer so kleine Bausteine, mit denen wir dann versuchen, in den Projekten nicht nur auszustatten, sondern auch zu sensibilisieren und dann aber auch eben in den Communities. Nicht nur die Familie mit dem Kind mit Behinderung, sondern einfach um Richtung Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu kommen.
Also da viel zu tun, aber eben auch viel zu tun in Deutschland, um den Kreis dann wieder zu schließen. Und das mit der Rampe, weiß ich nicht, könnte das hier vielleicht auch passieren, oder, Raoul?
Ja, das würde ja auch passieren, aber auf einem anderen Niveau, mit einer anderen Also ja, also hier wird auch eine Menge Mist gebaut. Hier werden Bibliotheken gebaut mit Aufzügen und Rampen, aber hinter feuerfesten Türen, die man nicht ohne weiteres aufbekommt als Rollstuhlfahrender. Und dann denkt man auch so, ja, danke für nichts. Das gibt's hier natürlich auch. Was ich noch interessant fand, war, dass wir die BewohnerInnen aufgeklärt haben über ihre lokalen Rechte. Also, dass sie AnsprechpartnerInnen auch in ihren Communities haben, auch in der Verwaltung haben und dass das ihre Rechte sind, weil viele von ihnen das gar nicht wissen. Dass man quasi vor Ort versucht, mit den Ressourcen, die da sind, zu arbeiten, weil das nachhaltiger ist, als wenn man jetzt sagt, wir installieren hier etwas, können aber nicht garantieren, ob es in 5 Jahren noch existiert. So wie der klassische Brunnen oder so, sondern versuchen eher Strukturen zu fördern, die sowieso schon etabliert sind.
Wer Inklusion will, findet einen Weg. Und wer sie nicht will, der findet Ausreden. Das ist dein Buch, Raoul, und das umschreibt ja schon mal ein Ziel. Du bezeichnest dich, wir haben es am Anfang kurz besprochen, als Inklusionsaktivist, hast sozialhelden.de gegründet. Einfach mal machen ist euer Slogan. Das ist auch wahrscheinlich zu deinem Lebensmotto geworden, oder? Was machst du denn einfach mal?
Also wir probieren vor allem ganz viel aus. Ne? Was wäre, wenn man das mal so und so denkt? Was wäre, wenn behinderte Menschen mal die Zepter in der Hand haben und nicht immer nur die Nichtbehinderten? Natürlich machen die auch Fehler und scheitern auch mal mit ihren Ideen und Projekten, aber um wieder zu den 3 Worten am Anfang zu kommen, oft sind die Lösungen glaubwürdiger. Ne? Also wir haben ein Projekt gestartet, das ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der BürgerInnen ihre Nachbarschaften bewerten sollten, ob sie zugänglich sind oder nicht. Das kann alles sein, ne? Von der E-Ladesäule bis hin zur Arztpraxis, das, was du halt gerade benutzt hast oder benutzen möchtest. Und damit würdest du ja quasi anderen Menschen, die vor einer ähnlichen Frage stehen, auch helfen, ohne dass du jetzt alle die Normen im Kopf haben musst. Und irgendwann haben wir die Funktion eingeführt, Fotos hochzuladen, damit mal ein Bild oft mehr sagt als 1000 Worte oder Zahlen. Sodass, wenn du dann den Eingang eines Cafés siehst, kannst du dir mit deinem Rollstuhl oder mit deiner Behinderung dann zutrauen, also einschätzen, ob du dir das zutraust, da reinzugehen. Und das ist viel mehr, als das einfach nur in Worten zu beschreiben oder in der Datenbank-Tabelle zu erfassen. Und jemand ohne Behinderung würde wahrscheinlich so diesen Pragmatismus erstmal gar nicht haben. Also wir kennen ProjektleiterInnen in Berlin oder in anderen Städten, die Datenbanken gebaut haben, wo sie systematisch vorgegangen sind. Ne? Also die haben dann gesagt, wir erfassen alle Apotheken, ob sie barrierefrei sind oder nicht. Und es ist nett, es ist eine gute Idee, aber behinderte Menschen halten sich ja nicht nur in Apotheken auf. Und was bringt es mir, alle Apotheken am Kudamm zu kennen, wenn ich meine Apotheke in Berlin-Kreuzberg nicht finde? Ja, wenn du am Kudamm wohnst, reicht ja auch eine Apotheke, da brauchst du nicht alle. Also das heißt, oft ist dann so eine Projekt, denke, auch kontraproduktiv, anstatt einfach pragmatisch zu sein und zu sagen, ich gucke da, wo Menschen leben. Und wir sind bisher die einzige Plattform, die das Berghain erfasst hat, ob es barrierefrei ist. Ja.
Ist es.
Aber Stadtplaner kommen da jetzt als Letztes drauf, weil die denken, behinderte Menschen gehen ja nicht feiern.
Und du machst das seit vielen Jahren und du redest und du klärst auf, du nimmst dir auch die Zeit für uns, wie frage ich es? Also wie behältst du dir bei all dem, was du an Defiziten siehst und eben auch an Zeit, die ins Land geht, das Engagement und auch vielleicht noch ein bisschen Freude daran?
Ja, also es ist jetzt keine Bürde, diese Arbeit. Ich habe ein großes Privileg.
Aber ist es nicht so, dass du irgendwann sagst, ich rede, ich mache, ich tue, es tut sich viel zu wenig?
Ja, aber
also Ungeduld, Wut wären normale Reaktionen.
Das würde Luisa Neubauer auch sagen wahrscheinlich. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich dann der Beruf des Aktivisten, der Aktivistin, die das einherbringt. Ich habe schon auch das Gefühl, dass es zu einem gewissen Punkt auch ein Umdenken stattfindet in meinem Gegenüber. Also wenn wir jetzt gesprochen haben, wirst du danach wahrscheinlich anders auf bestimmte Dinge blicken oder kritischer drauf blicken, wenn du das Wort Behindertenwerkstatt hörst, als vorher. Ich will nicht sagen, dass das was geändert hat, aber vielleicht eine kleine Geschichte. Und man darf auch nicht vergessen, dass Aktivistinnen oft in einem Team arbeiten und auch mal natürlich schlechte Momente haben und sich dann natürlich aufpäppeln lassen von ihren MitstreiterInnen, dass es aber auch ein Privileg ist, dafür zu kämpfen. Also es gibt Menschen in diesen Institutionen und Einrichtungen, die gar nicht die Möglichkeit haben, gehört zu werden. Ja, die werden gar nicht gehört, aber die werden auch nicht gefragt. Und diese Verantwortung versuche ich dann natürlich auch zu nutzen. Also das gibt mir auch was. Ich bekomme auch sehr viel positives Feedback und bin froh, dass ich davon leben kann. Aber es braucht mehr Repräsentation von Menschen mit Behinderung selbst, weil wenn ich es nicht tue, dann tut es wahrscheinlich wieder die Aktion Mensch oder die Lebenshilfe oder die Caritas, die wieder aus nichtbehinderten Menschen bestehen. Und das sollte nicht sein.
Damit eben nicht immer nur Nichtbehinderte über behinderte Menschen reden.
Das ist halt, ich vergleiche das immer ganz gerne damit, das ist so wie wenn Frauenhäuser von Männern geführt werden, was wahrscheinlich auch kontraproduktiv ist.
Dieser Podcast richtet sich ja auch an viele Menschen, die sich ebenfalls engagieren oder engagieren wollen und nicht so richtig wissen, wie. Was wären eure Ratschläge? Frage geht an euch beide. Also im Bezug auf Inklusion, auf mehr Verständnis, auf konkrete Taten. Was könnte jeder von uns tun, wenn wir uns auch sagen, einfach mal machen?
Einfach anfangen. Also ich fordere gerne meine Umwelt heraus, ne, wenn es um Dinge geht, die ich für meine Tochter möchte. Und ja, sich nicht verstecken. Ne, sich nicht automatisch in diese Ecke begeben, in diese Nische, dass man selbst oder sein Kind irgendwie einen Mangel hat und man sich dafür entschuldigen muss, sondern zu sagen, hey, wir sind wir und wir wollen mitmachen und ja, die Umwelt, die Mitmenschen herausfordern, finde ich, glaube ich, immer ganz, umschreibt es ganz gut.
Ja, genau. Und wenn Leute sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet oder ich weiß nicht, wie das geht, dann einfach darauf antworten, du wurdest ja auch nicht gefragt. Also wenn LehrerInnen sagen, dafür bin ich nicht ausgebildet, dann antworte ich immer, Eltern behinderter Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet. Woher kommt denn der Anspruch, jetzt irgendwie alles vorher lernen zu müssen? Und wenn du sagst, du weißt nicht, wie das geht, ja, dann lern halt. Es ist alles gesagt worden, steht alles im Internet. Es gibt 1000 Bücher, 100 Millionen Aktivistinnen, die dazu mal was gesagt haben. Hört ihnen zu. Ja? Und vielleicht können wir so ein bisschen auch was aus der Black Lives Matter-Bewegung lernen, dass Betroffene auch nicht mehr in der Verantwortung sein sollten, ständig aufzuklären, sondern dass es jetzt auch eine gewisse Hohlschuld gibt, sich selber erstmal zu informieren. Und Basics sind dann Sprache. Ne? Also man sagt nicht Handicap, man sagt nicht irgendwie Special Need. Das sind alles Euphemismen, die dann benutzt werden, nur um das Wort Behinderung nicht sagen zu müssen. Und damit tut man nur den nicht behinderten Menschen einen Gefallen. Aber behinderte Menschen bezeichnen sich in der Regel selber als behinderte Menschen. Und ich weiß nicht, warum die Leute damit ein Problem haben.
Ich hoffe, wir haben ein bisschen Basics klären können jetzt hier in diesem Podcast. Wir haben bei Mitmenschen immer noch zum Ende den Hebel, den sprichwörtlichen Hebel, den man umlegt und dann hat sich etwas Grundlegendes verändert. Da haben wir die ein bisschen auch wie bei der guten Fee. Jacqueline, wenn du einen Hebel hättest, den umlegen dürftest und danach wäre etwas Bestimmtes passiert, was wäre das?
Puh, schwierige Frage. Vielleicht den Hebel, dass wir anfangen, in Lösungen zu denken und nicht in Problemen.
Schöner Plan. Raoul?
Mein Hebel wäre, für Rechtsdurchsetzung zu sorgen. Also, dass wir die Privatwirtschaft, Unternehmen, Organisationen, Regierungen, Verwaltungen per Gesetz verpflichten, barrierefrei zu sein und zu werden. Nicht nur in, keine Ahnung, öffentlichen Gebäuden, sondern auch in Gebäuden der Privatwirtschaft, online und in Realität. Und Bürokratien abzubauen. Ich glaube, das sind oft die größten Blocker, Und wenn dann immer noch eine Lehrkraft sagt, für behinderte Menschen bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht, dann halt ihr auch den Weg zum Ausgang zeigen. Also das, glaube ich, ist eine ganz wichtige, auch eine Frage von Haltung, die aber kein Wünsch dir was ist, sondern einfach eine Haltungsfrage.
Kriegst du einen extra Hebel, um die Tür zu öffnen dann am Ausgang, damit die Dame auch nach draußen kommt.
Oder um sie danach zuzuhalten, damit die Person nicht zurückkommt. So. Ja.
Das war's. Ja, bleibt so engagiert, bleibt so hartnäckig. Allen da draußen sei gesagt, bleibt auch engagiert und hartnäckig oder werdet noch engagierter und hartnäckiger. Bleibt bei uns, abonniert diesen Podcast, drückt die Glocke bei Spotify und was man nicht so alles zu sagen hat, damit ihr keine Folge verpasst. Hört auch gerne mal in die davor rein. Da gab's ja auch spannende Gespräche, tolle Menschen dabei. Mindestens oder naja, auf jeden Fall so toll wie meine Gäste heute. Jacqueline Sinzig, Raoul Krauthausen, ich danke euch für eure Zeit und alles Gute für euch.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Das war Mitmenschen, der Miserior-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de.